Station peilst du den Kosmos an.
Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Hallo und herzlich willkommen. Der Klaus Uhlmann ist heute da.
Ja, schönen guten Abend.
Heute geht es um, ganz klar, um Barry Graves.
Und die Internetseite davon.
Richtig. Und die heißt, um jetzt schon mal ein bisschen Vorlage zu schaffen für alle Leute, die uns natürlich über Internetstream hören. Vielleicht kannst du das so nebenbei, da kann man ja noch ein Fenster öffnen, könnte man sagen.
Mal kurz Werbung einflashen.
Genau.
www.studio89.de.
Genau, da kriegt man erstmal alle Informationen, kann erstmal gucken, wer du bist, vielleicht noch nicht unbedingt,
naja,
aber
ja,
wer
weniger,
Barry Graves
weniger.
War. Es gibt ja viele junge
Studio
Menschen.
Studio 89, das ist also eine Disco-Sendung vom RIAS Berlin gewesen und seine Macher, das war Barry Graves aus Berlin und über den gibt es jetzt mittlerweile mannigfaltige Informationen auf der Internetseite.
Mhm. Aber man wundert sich natürlich, wie kommt jemand aus dem kleinen Chemnitz dazu, so ganz weit weg vom eigentlichen Wirkungsfeld von Barry Graves, der ja eigentlich ja in Berlin zu Hause war und in Berlin sein inneres Zentrum hatte, sicherlich mit Ausflügen immer mal nach Amerika, um sich vollzusaugen mit dem, was da gerade so angesagt war. Wie kamst du dazu, gerade dich mit eigentlich auch mit dem Leben einer fremden oder scheinbar fremden Person so nah zu beschäftigen und Informationen zusammenzutragen, die man, wenn man recherchiert, über ihn unbedingt auch haben muss?
Also ich wundere mich selbst immer noch. Ich konnte das Wunder auch heute noch nicht aufklären. Es ist nur so, ich habe kurz eine Weile nach der Wende, 2000 ungefähr war es, 10 Jahre, habe ich angefangen, meine Lieblingssendung zu suchen im Internet, weil da ging das dann los mit dem Internet und gab noch keine Flatrate, es gab dann bezahltes Internet, Minutenpreise und so weiter und so fort. Und dann habe ich natürlich die Suchbegriffe eingegeben, Studio 89, wusste noch gar nicht richtig, wie das geschrieben wird und so weiter und so fort, bekam keine Informationen, aber ich traf auf einen jungen Mann, der das Gleiche suchte.
Mhm.
Und wir schlossen uns kurz, haben uns dann zusammengetan, der hatte die gleichen Interessen, hat auch mehr in die RIAS-Richtung hinein, ich mehr in die Dance-Richtung, weil ich ja zu DDR-Zeiten 10 Jahre Disco gemacht hatte. Und so hat sich das ergeben, dass wir eines Abends mal gesagt haben, wir müssten eine Internetseite schaffen dazu. Ja, und das haben wir dann auch getan. Eine Weile ging das ganz gut. Dann haben wir uns abgesplittet. Es wurde sichtbar, dass ich mehr über Barry Graves und Studio 89 Bescheid wusste. Er wiederum über den Rest des RIAS. Also RIAS ist ja ein komplexes Thema. Da gab es ja auch Hörspiele und Unterhaltungssendungen, Rosendahl, etc. etc. So, und haben wir uns dann gespalten. Und er hat seine RIAS-Seite, die es heute auch noch gibt. Allerdings wird sie nicht mehr gepflegt von ihm. Er hat nicht die Ausdauer gehabt. Und ich habe seit 2001 immer noch die Studio 89-Seite.
Mhm. Dort gibt's ja jede Menge Untergruppen und Unterkategorien. Die sind ja so mannigfaltig. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also geht's zum Beispiel um DDR-DJ Barry Graves selber natürlich über seine Sendung, über seine Disco-Sendung, die ja doch ja den Top 40 zumindest aus amerikanischer Prägung sehr verbunden war, aber du weißt natürlich, dass er nicht nur das gemacht hat. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen über den durchaus vielseitigen Barry Graves.
Ja, also Barry Graves hat, ich bin immer wieder fasziniert, der hat fast alles gemacht. Er hat ja nicht nur im RIAS gearbeitet, er hat auch im SFB, er hat für Radio B1 gearbeitet, der hat für viele andere Sender noch gearbeitet, der hat Bücher geschrieben, er hat für Zeitschriften gearbeitet, mal einige zu nennen, Der Abend, Die Welt, Die Taz, City, Morgenpost, Die Zeit, Stern, Tagesspiegel, und so weiter und so fort. Also da hat er überall Beiträge geschrieben dafür. Er war ein guter Kenner der Berliner Kulturszene. Er hat eigentlich hat er alles gekannt, ne? Und gemacht und gebracht. Ja, so ist das. Er hat Hörspiele gefertigt, er hat Filme gemacht,
Bücher geschrieben.
Ja, zum Beispiel das Rocklexikon, um das gleich mal mit vorweg zu nennen. Auch ein Buch über Elvis Presley und eben ein Buch so zur allgemeinen Lektüre.
Man muss sich wirklich fragen, ob dieser Mensch in einem Paralleluniversum gelebt hat, denn bei uns hat ja bekanntlich der Tag nur 24 Stunden. Ich weiß nicht, wie das bei ihm in Berlin aussah, aber so produktiv zu sein und das über so viele Jahre hinweg bis zu seinem Tod, der dann doch nicht ganz so plötzlich kam, 1994, ist doch erstaunlich. Wie hat er das gemacht? Man fragt sich. Also, du weißt es wahrscheinlich auch nicht unbedingt, aber...
Nee, dazu fehlen mir dann noch die Informationen, aber Er war im Radio zum Beispiel eine Bezugsperson. Es war keine Blabla-Stimme, die so wie heute oft zu hören. Es war eine Rundfunkpersönlichkeit. Er hatte ein breit gefächertes Musikwissen. Oder nicht nur Musik, auch Allgemeinwissen breit gefächert. Er hat ja auch Kino, fürs Kino geschrieben und so weiter und so fort. Also er hat in alle möglichen Themenbereiche hat er eingegriffen.
Mit seinem Tod starb ja dann eigentlich auch das, würde ich zumindest sagen, das Autorenradio von solchen Persönlichkeiten, so Anfang der 90er Jahre oder 94, als er dann verstarb, da hatte sich ja auch schon abgezeichnet, dass das ein Auslaufmodell ist, dass man diese Persönlichkeiten bald nicht mehr im Radio hören wird können. Dass auch diese unverbindliche Art, wie er sie hatte, also ich habe ihn einfach deshalb auch zum Beispiel als ganz normaler User schätzen gelernt, er klang nicht überfreundlich, er hatte nicht dieses aufgezwungene Lächeln so im Ton, wo man früh um 5 aufsteht und man klagt eigentlich darüber, man müsse ja zur Arbeit und da lachen einen schon alle aus dem Radio entgegen. Das hatte er ja gar nicht, sondern er war so, wie er war.
Ja, hat schon seine Meinung kundgetan. Ja, wenn er jetzt dachte, er ist im Recht, hat es schon auch mal ein Hörer rausgekickt aus der Leitung. Also das war nicht selten. Dafür ist er bekannt gewesen, dass er auch hin und wieder mal keine andere Meinung zugelassen hat.
Melden sich da eigentlich auch Leute bei dir, die dann sagen, du bist doch bestimmt aus Berlin und können wir uns nicht mal schnell treffen hier im Café oder so? Und dann sagst du, nee, das ist Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt.
Also treffen nicht, aber es fragen viele, wo bist du her oder warum? Deine Anfangsfrage, warum machst du das gerade als
ja,
Chemnitz?
Ja, richtig, seltsam, ne?
Frage ich mich immer noch. Ich weiß es nicht, warum da keiner in Berlin auf die Idee gekommen ist, das zu machen.
Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz zurückgehen in die 80er Jahre oder in die 70er Jahre. Man konnte damals im damaligen Karl-Marx-Stadt auch den Rias empfangen. Wie gut möglich war das? Wie schlecht möglich war das? Wie viel technische Handstände musste man da machen?
Ja, das war mit recht guten Antenne war das ganz gut möglich. Also es kam ja als Hof der Sender und also ich kannte viele, die es sogar in Stereo reingekriegt haben. Ich hatte nicht das Glück, ich hatte auf dem Dach keine Antenne, sondern im Schlafzimmer und da musste ich immer ein bisschen drehen und wenden. Und oftmals wurden natürlich dann auch die Aufnahmen nix, weil gerade der Sender weggeschwunden war. Das war dann immer mein Los, weil ich habe ja zu der Zeit noch Disco gemacht, habe diese Studio 89-Sendung automatisch aufgenommen. Das heißt mit Zeitschaltuhr, die damals noch mechanisch war, mit so einem Motor dran und hat die dann losgerasselt. Und dann kam es zum Einschalten von meinem Bandgerät. Entweder hat die Zeitschaltuhr falsch eingeschalten oder es war gerade Senderschwund oder es war sonst irgendwas. Das Band war schon wieder zu Ende. Also ich habe manchmal fast ins Band gebissen, wenn ich nach Hause kam und habe nur Rauschen gehört oder gar nichts drauf gehabt.
Ja, also warst du sicherlich gut versorgt mit all den westlichen Hits, aber musstest natürlich auch die 60-40-Regelung dann wahrscheinlich einhalten. Ja. Hat man nicht wirklich gemacht, aber man hatte, wenn die Einstellungskommission dann mal um die Ecke kam, dann mal mit irgendeinem Pudis-Titel wahrscheinlich.
Offiziell müsste man schon vorbereitet sein. Ich hatte da ein Spezialtonband, ganz in den Anfangszeiten. Da waren so von der Podiumsdiskothek und DD60 waren so Sachen drauf, die dann in 60-40 Maßstab waren. Aber ansonsten konnte man das nicht durchführen, dann wären dann die Leute davon gerannt. Ne? Also das wäre unmöglich geworden gewesen.
Und die Aufnahmequalität war so gut, dass du es auch benutzen konntest für die eigenen Auftritte?
Ja, man hatte damals noch nicht solche Ansprüche. Wir haben ja unsere Boxen auch selbst gebaut, die Lichtanlage selbst gebaut, als Ofenrohren. Die Boxen, da haben wir den Lautsprecher 50 Watt gab es, glaube ich, hier nur in der DDR. Da sind wir nach Görlitz gefahren, haben die umwickeln lassen auf 100 Watt. Also es war schon eine ganz schöne Anstrengung, da ein bisschen ohne Beziehung eine Discoanlage auf die Beine zu stellen. Wer jetzt natürlich Westbeziehung hatte, okay, da war das
ein oder einen guten Draht nach Geithain oder so, aber ja, das war sicherlich sowas, unerschwinglich. Ja. Das war ja nur Studio-Equipment, was hergestellt wurde. Ja, ich würde sagen, spielen wir erstmal wieder mal was ganz anderes. Nochmal Neuseeland, denn das sollte zumindest heute unser kleines Thema sein. Einfach was frisch eingetroffen ist und vielleicht auch ein wenig spezieller und wir ja auch dem alten, guten alten Autorenradio verpflichtet uns fühlen. An dieser Stelle aber vielleicht nochmal ganz kurz der Hinweis, wenn ihr jetzt per UKW 102,7 Megahertz nichts hört, dann ist nicht etwa euer Küchenradio kaputt, sondern das ist ganz, aber man hat uns abgedreht und das auf sehr, ja, ich will schon sagen, widerliche Art und Weise. Wir sind also nur noch übers Internet zu hören, über den ganz normalen Stream, über www.radiot.de, aber ganz klar, muss man jetzt gar nicht sagen, weil wer uns jetzt hört, der hat es ja sowieso an. Naja gut, war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt. Musik aus Neuseeland, Auto Sam, Wanted, Needed.
Ich habe anfänglich überhaupt keine Ideale gehabt und bin bestens damit gefahren. Ich merke jetzt, dass ich immer idealistischer und, ich sag's mal ruhig so hochtrabend, moralisch rigoroser werde, wenn ich sehe, wie die Radiokultur den Bach runtergeht. Durch unguten amerikanischen Einfluss, denn die Privatstationen imitieren ja die schlechten amerikanischen Vorbilder. Und wenn man auf Musikseminaren wie dem New Music Seminar in New York ist, dann hört man von Radioleuten die Klage, dass dieses Radio in Amerika überholt ist. Es läuft natürlich noch als Geldverdienmaschine, aber es ist natürlich längst nicht mehr das kreative Radio, das die Leute in Amerika ersehen. Das ist gab.
Ja, was soll man dem hinzufügen? Also das war ja genau das, was wir heute auch als großes Problem hier ja bei uns auf dem Sender haben. Also der Tod eigentlich des guten alten Radios. Ich will nicht unbedingt sagen, dass Radio T ein guter Sender ist, aber auf alle Fälle gehören wir ja immer noch zur Analogkultur und da verbindet uns sicherlich das eine oder andere mit Barry Graves. Und die Durchformatierung der Sender, ich weiß nicht, beschäftigst du dich eigentlich so mit solchen Radio- oder medientheoretischen Dingen? Oder ist das für dich eher, naja, Radio sonst, also unabhängig von Rock-Overias oder alten, eher nostalgisch gefärbten Sachen, muss angehen, hört man so?
Ich hänge dann eher noch der Zeit hinterher. Jetzt muss ich zugeben, dass ich also in neuester Zeit kaum noch Radio höre. Das ist auf Arbeit, da läuft tudelt das Radio so nebenher. Im Auto, da ist es eingestellt und mehr ist eigentlich da nicht mehr zu holen. Ich habe so viel noch Musik zu hören, die meine Wunschmusik von früher, von den alten Zeiten ist oder wäre, da könnte ich bis zu meinem Lebensende noch Musik laufen lassen, die ich mir alles besorgt habe. Ja, aber der Barry, der hatte auch so seine Prinzipien eben. Ne? Mhm. Der hat dann eben auch gemacht oder gesagt, was er wollte. Zum Beispiel war es mal, da hatte Donna Summer hat gesagt, AIDS ist die gerechte Strafe Gottes. Nun weiß man ja, Barry Graves war AIDS infiziert und er hat dann im Radio öffentlich aufgerufen, meiden Sie Donna Summer Platten. Und das hat er durchgezogen. Aber er hat sie natürlich auch gespielt, weil sie in der Hitparade war. Also er hat dann auch gesagt, gut, sie ist am zweiten Platz in der Hitparade, muss ich sie halt spielen. Aber die Leute sollten die Platten nicht kaufen.
Ja, das ist ja auch konsequent. Ich meine, auch wenn man spielt, kann man ja sagen, man hält davon nicht viel. Ja. Oder zumindest auch von solchen politischer eher fragwürdigen Aussagen. Ja. Ne? Das war in den 80er Jahren und vielleicht auch Anfang der 90er Jahre durchaus noch opportun. Da gab es viele so Leute, die so einen Quatsch erzählt haben. Heute sieht man es wahrscheinlich anders. Aber weiß man nicht. Ich meine, das tut seiner Persönlichkeit ja keinen Abbruch und sagt ja nichts über ihn aus. Gerade was wir gerade gehört haben, das fand ich ja schon auch sehr... ja, scharfsinnig und philosophisch. Ne? Also das damals schon zu formulieren.
Er konnte sich schon gut ausdrücken, ja. Ja. Er war wortgewandt und fast allwissend, sage ich jetzt mal, als Betreiber der Internetseite, ja.
Und nicht nur als Betreiber der Internetseite, du hast mir gerade ein Heftchen gezeigt, selbst produziert und das gibt's wahrscheinlich nur auf Anfrage oder kann man das auch kaufen?
Kann man auch runterladen. Das kann man auch Download. Im Word-Format ist das
Wahnsinn.
Da gratis. Da kann sich das selbst drucken.
Ja, das ist
die
sehr
gesamten Recherchen zu der Mythos Barry Graves ist da drin enthalten.
Aber eigentlich eine tolle Sache. Ich meine, du steckst sehr viel Zeit rein und sehr viel Energie, sehr viel Arbeit und dann kann man sich das einfach so laden. Ich finde das urdemokratisch, finde es sehr gut.
Wenn man bedenkt, dass sogar vom Rocklexikon, wo ja Barry Graves maßgeblich beteiligt war, wenn man da bedenkt, dass die erste Seite dieser Lebenslauf von Barry Graves selbst da im Rocklexikon falsch ist. Also da ist schon viel zu erfahren in diesem Mythos Barry Graves.
Also einfach auf die Seite gehen und sich das Teil runterladen im Word-Format ist das zu haben unter studio89.de.
Ja. De.
Ja, Beryl Graves ist ja nicht unter diesem Namen geboren worden.
Nee, das hatte ich ja auch nicht gewusst. Das wussten übrigens viele Sanarias-Kollegen auch nicht mehr. Denn Jürgen Deutschmann hieß er, wurde in Jesnitz in Anhalt geboren, also es ist im Osten. Und er hat aber seinen Namen kurz nach Eintritt des Rias so schnell geändert, dass viele Kollegen im Nachhinein nicht mehr sich darauf zurückerinnern konnten.
Also sicherlich auch eine Flucht, ne? In die Kunstfigur Beryl Graves.
Ja, aber er hat auch alles getan, um amerikanisch rüberzukommen, will ich mal sagen. Er hat sein kariertes Flanellhemd angezogen und Jeans angehabt. Ja, und hat Cola getrunken und stand als Ami da.
Und hat sich immer mal wieder Musik mitgebracht,
wie du gesagt hast. Noch dazu war sein zweiter Wohnsitz in New York. Und so, also alle paar Monate ist er rübergedüst nach New York und hat dort die populären Radiostationen der Stadt, die es übrigens heutzutage immer noch gibt, denn ich war über Ostern in New York und habe das nochmal nachvollzogen und hat sich das dort aufgenommen auf Band und eine Woche später kam das dann schon im Rias im Studio 89.
Aber eigentlich aus heutiger Sicht unglaublich, ne? Also eine grobe Urheberrechtsverletzung, man geht einfach in eine fremde Stadt oder ein fremdes Land, schneidet eine Radiosendung komplett mit oder zumindest in Ansätzen und Teilen und sendet sie dann in Deutschland und wird dafür gefeiert als großer Innovator. Aber andererseits, ohne ihn hätten wir sie gar nicht, ne?
Noch dazu war die Qualität mitunter so mies, dass ich dachte, das kann er doch nicht senden. Ja, und es war aber so, es kam so rüber. Und es übrigens sind wahrscheinlich die einzigen Mitschnitte, die es davon gibt. Ja. Ich glaube, im Internet gibt es lange Recherchen, immer wieder taucht nur Studio 89, auch auf englischen, amerikanischen Seiten, taucht Studio 89 auf. Dort sind die Sachen gespielt worden, sonst nirgends.
Ja, und wahrscheinlich auch dadurch der Nachwelt erhalten, weil die Amerikaner wahrscheinlich in der damaligen Zeit nicht unbedingt darauf geachtet haben, unter den vielen, vielen tausend Stunden irgendwas mal mitzuschneiden, ne? Wenn das nicht jemand mal privat gebraucht hat.
Übrigens der DJ, der damals, der Red Alert, der damals schon gemixt hat in den 80er Jahren, der ist heute immer noch am Rohr, am Mikrofon. Den habe ich jetzt gehört zu Ostern.
Da
ich habe
auf
meinen kleinen
sein.
MP3-Player bis ein paar Stunden aufgenommen und kann mir die jetzt in Deutschland wieder anhören. Und es ist noch dieselbe gute Mucke wie früher.
Was spielt man da heute so? Also was spielt Red Alert?
Funk-lastig und Funk-Soul-lastig so mit Rap-Einlagen.
Aber ja, also doch nicht mehr so ganz Oldschool-Funk, sondern so eher schon diese R&B-komische Sache.
Das hat sich schon teilweise geändert. Damals war es mehr disco-lastig, fand ich. Aber die Übergänge, da kommen wir vielleicht noch dazu.
Ja, die waren wahrscheinlich für jeden, der das irgendwie gehört hat in der damaligen Zeit.
Das war das ganz Tolle, ja.
Durchaus faszinierend.
Gut, ansonsten, wie gesagt, viel zu mixen gab es für Barry nicht, weil live konnte man das kaum vollführen in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre. War einfach die Technik noch gar nicht so ausgereift, dass man jetzt mit Computer oder, ich kann mich da ja auch nicht so aus, dass man das alles mixen konnte. Man hatte zwei Plattenspieler, das war der DJ in der Mitte, rechts, links ein Plattenspieler und dann ging es los. So. Und man hört es auch ganz deutlich, manche Übergänge sind grässlich.
Aber man muss auch dazu sagen, damals war einfach die Technik bei den deutschen Rundfunkanstalten, also beim Öffentlich-Rechtlichen, einfach so, da standen wirklich die großen Turntables, super teuer von Telefunken und da konnte man sowas gar nicht machen, so vorhören oder irgendwie Geschwindigkeit pitchen oder so, das sah die deutsche Rundfunknorm einfach nicht vor, ne? Da musste man so lange warten, bis dann Technik kam oder irgendwelche Amerikaner, die dann gezeigt haben, wie man das konnte, ne? Oder wie man irgendeinen Riemen ausgehangen hat und dadurch dann die Geschwindigkeit zum Teil irgendwie selbst bestimmen. Große Wissenschaft. Ich habe mir das mal angeguckt, wie so ein Plattenspieler beim Rundfunk, beim deutschen Rundfunk aussah. Also auch so schwer ungefähr wie ein Kühlschrank und alles andere als bedienfreundlich.
Ja. Na, du hast hier einen besseren Einblick in die ganze Sache.
Also wir haben ja hier auch noch einen. Ich kann mal drauf zeigen. Jeder, der jetzt gerade uns zuguckt, haha, wir sind bekanntlich Radio, wird aber auch fast nicht mehr genutzt. Und soweit ich das immer mal wieder probiere, hier mit einer Platte aufzulegen, es geht jedes Mal schief, scheint nicht mehr zu funktionieren. Hat aber jetzt mit der aktuellen Abschaltung nichts zu tun. Also das ist ein etwas größeres
Problem. Ich habe von Markus Lopez mal gehört, dass er am Turntable sitzt. Was war das? Die Marke?
Technics, wahrscheinlich.
Technics, glaube ich, ja. Das hat er dann mal gesagt. Und er hat ja auch manchmal gemixt, wahrscheinlich bei
DD64 noch.
DD64, ja, genau.
Das waren auch noch Zeiten. Heute ist man, ja, heute senden wir im Internet.
Ja,
welcher Fortschritt?
Ja, tausende Sender.
Tausende Sender, eine Riesenauswahl und man geht dann doch ein wenig unter, aber gut, wir wollen nicht klagen. Obwohl heute ja eigentlich Tag der Klage ist.
Tag der Klage, ja, ja. Die Klagemauer ist halt nicht.
Richtig, genau. Und wir haben sie heute für alle Leute, die durch die Stadt gefahren sind und vielleicht auch viele, viele Polizeiwagen gesehen haben, na, so viel waren es nicht, 3 insgesamt nur, auf der Carola-Straße haben wir die große Klagemauer aufgestellt. Kleine Demonstrationen für den Erhalt von Radio T und den anderen beiden sächsischen freien Radios, Coloradio und Radio Blau, und haben da demonstriert vor den Oligopolen, wie man so schön sagt, das da heißt Apollo Radio. Na gut. Spielen wir erstmal wieder ein bisschen freundliche Musik aus einem wirklich freundlichen Land mit sehr freundlichen Menschen. Neuseeland ist bekannt für die vielen Schafe, aber auch für sehr entspanntes Musikgefühl. Also jeder, der da auch nur ein wenig stärker die E-Gitarre schwingt, gilt da schon als schwerer Metallist und Dunkelhäuter, wenn man so will. Juniper, eine ganz neue Band aus Neuseeland, Like I Do.
Ja, wir erinnern uns ja, dass Barry ein Tausendsassa ist. Ein besonderer Paukenschlag war immer für mich Rock Operias. Diese Sendung fand meist zu Weihnachten, Silvester statt, war eine Spezialsendung und da ging es im Prinzip um Rockmusik, die den Leuten näher gebracht wurde. Mit dabei waren Olaf Leitner, Walter Bacher, Burkhard Rausch, Uwe Wohlmacher und viele andere. Und ich erinnere mich noch zu dieser Zeit, immer Weihnachten, wenn Rock Operias lief, waren die Kassetten ganz besonders in der DDR ausverkauft. Es war in einer lockeren Atmosphäre wurde uns da allgemein die Rockmusik näher gebracht. Und wir hören uns vielleicht jetzt mal davon einen Ausschnitt an.
Das war also einer der, wie ich meine, 10 größten Single-Hits, also nicht unbedingt von LPs, da gibt's ja oft auch sehr dufte Tracks, aber als Single hat er die Eigenständigkeit, um zu den 10 erfolgreichsten zu gehören. Walter hat auch was zu vermelden.
Ja, ich habe zu vermelden, dass unsere Umfrage nach dem allergrößten Hits, den die Hörer von Rock Operia sich gewünscht haben, natürlich ziemlich banal ausgegangen ist. Na, was
ist das wohl? Ich habe einen Gong hier. Du hast
jetzt einen Gong?
Ja, dann
ja.
Mach richtig auf Gong und so, ja. Ja? Also soll ich jetzt den Gong und dann sagst du an?
Ja.
Moment.
Na, es klang ja wie eine müde Kuhglocke.
Na, was ist es? Satisfaction.
It's midnight in Europe. Auch, nee, noch nicht ganz. Das haben wir verfrüht.
Damit wir noch ein bisschen plaudern, damit wir das genau
aufpumpen. Eine Dreiviertelminute, kannst du da was plaudern?
Kann ich nochmal den Gong in Betrieb setzen?
Ja. Wir müssen vielleicht was gibt es denn von unseren Hörern Neues?
Ein Teil unseres Versprechens müssen wir wieder zurücknehmen. Wir wollten diesen größten Hit 3-mal hintereinander spielen. Wir spielen nur 2-mal hintereinander. Er nimmt uns doch dann
der ist so lang, weg
für andere wunderschöne.
Stell dir mal vor, die Leute hätten sich in der Galerie wieder gewünscht. Hätten wir 45 Minuten lang was zu tun gehabt. Naja,
aber ja.
Manche Sachen sind gut, aber zu...
Ich zähle bloß, wenn wir dran sind.
Ja, schau mal, wir haben ja nicht Silvester. So spannend müssen wir es ja nicht machen.
Na, 15 Sekunden noch, das ist doch zu viel.
Also Leute, Punkt Mitternacht nach unserer Zeitrechnung hier. Ihr habt vielleicht auch euren Quarzuhr eine andere Zeit. Also Punkt Mitternacht fahren wir jetzt Satisfaction ab. In 4 Sekunden.
3, 2, 1.
Wow. Na, voll befriedigt, 2-mal hintereinander. Satisfaction von Mick Jagger und seiner Band. Yeah, Chris Welch von Melody Maker sagt, dass River Deep Mountain High von Diana Ross eine der 3 besten Singles aller Zeiten ist. Wir wollen bescheidener sagen, vielleicht eine der 10 besten. Die kommt als nächste. Danach noch was mit Mountain, nämlich River Deep. Habe ich eben River Deep Mountain High gesagt?
Ja. Nee.
Völlig falsch. Ain't No Mountain High. Natürlich, gut, Diana würde sich bedanken, mit Tina Turner verwechselt zu werden. Umgekehrt natürlich auch. Also Ain't No Mountain High Enough von Diana Ross und danach River Deep Mountain High, was von vielen Beobachtern der Szene als die allerbeste, gibt ja immer noch neue Steigerungsmöglichkeiten, bezeichnet wird. Und dann als drittes Sounds of Silence, Simon und Garfunkel.
Oh, silence.
Es Also ich gerade einen Keks im Mund, muss ich mir wieder rausnehmen. Nicht gerade hygienisch, aber sonst kriegen Sie von der Ansage gar nichts mit.
Den finden wir nachher auf der Platte wieder da.
Scherzkeks. Ja, Ain't No Mountain High Enough von Diana Ross. Dann River Deep Mountain High von Phil Spector, natürlich, wie er meint, in Mono nur zu produzieren. Und dann Sounds of Silence, Simon und Freund Garfunkel.
Ja, und was das Telefon sagt, wir hören so einige wirklich ganz lustige Geschichten aus dem Raum Köpenick. Wird von einem Papagei berichtet, der auf den Namen Rocky getauft werden sollte und die ersten Worte, die er lernen soll, war Rock.
Ja, lustig, lustig. Also man glaubt gar nicht, wie chaotisch es damals zuging, aber gut, es war Silvester und sicherlich nicht jeder so unbedingt top in Form, aber andererseits macht das ja auch einen Radiosender so sympathisch, finde ich. Ja, wer war das? Also es war Barry Graves mit Uwe Wohlmacher, hat man da gehört, den man ja, ja auch aus...
Walter Bacher, glaube ich, noch mit.
Walter Bacher,
richtig. 1975.
75, ja.
Ja.
Wohlmacher damals ganz jung, heute immer mal wieder zu hören bei Konzertmitschnitten, ja. Deutschlandradio, Deutschlandfunk.
Ist noch voll im Geschäft, ja.
Ja. Ja. Hat sich also auch nicht allzu weit wegbewegt von seiner alten Arbeitsstätte, wenn man so will.
Wenn der wüsste, dass ich einen ganzen Aktenkoffer von ihm habe.
Oh, wer hätte da jetzt vielleicht schlimme Dinge vermutet, wo du den hörst? Ja, was hast du da?
Nee, ich hatte mal, hat mir aus Berlin jemand angeboten, einen Koffer mit gesammelten Daten, Hintergrundinformationen über Gruppen, teilweise auch von Informationen von Plattenlabels, die ihre Platten vorstellen und so weiter und so fort. Und das hat alles der Uwe Wohlmacher mal in verschiedenen Heftern gesammelt. Es waren wohl über 20 Hefter und Ordner. Und dieser andere Kollege, dann sind diese Sachen übertragen worden und der hat sie mir gegeben. Und ich musste sie nur allein abholen oben in Berlin. Das war die einzige Voraussetzung.
Aber andererseits Originalmaterial, wenn man so will. Und
ja, ja. Zeitungsausschnitte und was alles.
Ja, damals hat man noch sowas. Da gab es noch kein Wikipedia, sondern man musste sich wirklich noch selbst mit der Zeitung auseinandersetzen, Schere bedienen, ausschneiden, aufkleben. Ja. Hat sich. Macht man heute nicht mehr. Heute sind alle Informationen überall auf der Welt verfügbar und seltsamerweise nimmt das kaum jemand in Anspruch.
Also auf Studio 89, da wird natürlich öfters mal nachgeschaut.
Ja, und wie du ja schon selber sagtest, auch Radio spielt in deinem Leben keine so ganz große Rolle
nicht mehr
in
der heutigen Zeit,
sondern man arbeitet die eigenen Konserven auf. Wie viele Jahre wirst du damit noch zubringen?
Bis zum Lebensende.
Ja, und dann hast du alles durch.
Ich denke, dass ich es gar nicht schaffe.
Aha.
Dass ich gar nicht so lange lebe.
Darfst du die, und ja.
Naja, ich habe 40 Jahre geraucht und das wird schon seinen Tribut zollen.
Denkst du, naja, vielleicht doch gerade ja, wegen der Konservierung. Man weiß es nicht. Ja, erst waren wir schon gerade beim Thema fließende Übergänge. Das war ja eigentlich Anfang der 80er Jahre, also für mich zumindest als damals, sagen wir mal 18-Jähriger, war das schon irgendwie so der Hit, obwohl mich die Musik nie wirklich so angeturnt hat. Aber ich fand das so bemerkenswert, dass man Musik machen konnte, im Radio eine halbe Stunde zu hören war und trotzdem nie den Eindruck hatte, irgendwie das Lied hat irgendwann mal ein Ende, sondern das ging alles ineinander über. Das war doch großartig.
Ja, das waren aber hauptsächlich vorproduzierte Sachen oder aus USA mitgebrachte. Also wie dieser Radiosender WBLS, der mehr für die Disco-Sache zuständig war, oder WKT2U, die mehr auf in den Funk-Bereich hineinging. Noch dazu gab es zwei Firmen, die haben diese Disco-Medleys produziert. Das waren Disconet und Hot Tracks heißen die.
Mhm.
Hot Tracks war wohl San Francisco, Disconet weiß ich jetzt nicht gleich, wo sie herkam. Und die haben das dann so produziert und Barry hat es mitunter ganze LP-Seiten am Stück vorgespielt.
Mhm.
Also da habe ich mich, im Nachhinein habe ich das alles erst erfahren, als ich dann im Internet diese Sachen gesehen und gehört habe, dass das ganze LP-Seiten von Anfang bis Ende, die 22, 25 Minuten hat er komplett abgespielt.
Unglaublich. Würde man heute so wahrscheinlich dafür aus dem Sender fliegen oder so. Also zumindest bei einem kommerziell angelegten Sender. Ja. Ne? Sowas macht man einfach nicht. Ne? Oder es muss eben, wie wir gerade gehört haben, in der Garda da Vida von Iron Butterfly, also so ein wirklich extrem langer Titel, aber der ist eben so. Ne?
Aber es kam wahrscheinlich gut an. Also im Nachhinein kommen immer wieder Leute, ach ja, Studio 89, das war doch die Sache. Es gibt auch viele, die das nicht kannten, aber wir waren doch schon einige, auch damals schon in einem Bekanntenkreis. Allerdings hat kaum noch einer Aufnahmen. Viele sind umgezogen, weggeschmissen.
Mhm.
Dann aus Dresden. Dresden haben auch viele, habe ich auch viele Fans für die Homepage.
Wie haben denn die das aufgenommen
früher? Ja, manche sind extra auf den Berg hochgegangen, haben sie mir geschildert. Und das wird im Internet auch alles beschrieben. was die dann alles unternommen haben, um das Studio 89 zu hören. Und die haben dann viel eben beim Hochwasser verloren und so weiter und so fort. Ist also viel den Bach hinuntergegangen. Und ja, und dann habe ich noch diese DDR-Seite, weil mich das selbst sehr fasziniert hat. Ich hatte ja fast zehn Jahre Disco gemacht in Karl-Marx-Stadt.
Richtig ausgesprochen, genau.
Naja, richtig ausgesprochen, ja. Und da habe ich halt nochmal geschildert auf dieser Seite, was eigentlich die Voraussetzungen waren, wie man Disc-Jockey wurde, welche Prüfungen man abzulegen hatte, wie die 60-40% gehandhabt wurden, wie die Getränkepreise waren und so weiter und so fort. Also alles war aus der alten Disco-Zeit, woran man sich vielleicht auch gerne wieder erinnern kann. Das kann man dann auf der DDR-Seite teilweise im spaßigen Ton, will ich mal sagen, nicht verbittert oder so. Nein, es ist mehr der lustige Ton, der dann vielleicht rüberkommen soll. Und das ist dann auf der DDR-Seite zu hören und zu lesen.
Ja, und vor allen Dingen, was ich besonders interessant finde, ist die Entlohnung für den Disc-Jockey. Also ja, in DDR-Mark ausgedrückt. War mir so nicht mehr ganz geläufig, aber durchaus, also ich kenne ja noch die Einstufungskommission und sowas musste man durchlaufen, auch als Band und so. Und ohne die ging es ja dann nicht, zumindest wenn man diese legendäre Pappe haben wollte. Ja. Heute sehen ja viele so diese DDR doch sehr glorifizierend und irgendwie, also so diese Ostalgie ist, ich will nicht sagen allgegenwärtig, aber es gibt manche, die sind da sehr gefangen in dieser Welt, in dieser kleinen Welt. Das finde ich beachtlich bei dir, dass du dich da doch eher so von Blick von oben und sagst, also war mal, war auch schön, aber müssen wir nicht wieder haben.
Es war lustig jetzt in anderen Zeiten. Ist auch wieder lustig.
Ist es immer was zu lachen.
Ja, genau. Ja,
in dem Sinne, mal wieder Musik aus Neuseeland. Eine Band namens Amp, Let the Sunshine In. Das brauchen wir heute auch, obwohl die Sonne war ja heute eigentlich genügend da.
Studio 80 Die Rias Dance Show.
Ja, die hört ihr nicht. Also zumindest heute nicht. Nicht bei uns, sondern wir berichten heute über die Rias Dance Show oder über Barry Graves und sein, wenn man so will, auch Lebenswerk. Denn so viel wie er in den wenigen Jahren Rundfunk gemacht hat und geschaffen hat, du hast es ja schon angedeutet, das ging von groß angelegten Hörspielen, die damals ja wesentlich komplizierter herzustellen waren, als man sich das heute so vorstellt. Alles mit Bandmaschinen, zwei, meistens Telefunken, da musste geschnitten werden, dann gab es Klebestreifen. Da muss das alles gecued werden, vorgehört werden und so weiter. Er hat Bücher geschrieben, er hat natürlich Radiosendungen gemacht, er ist durch die Welt gejettet, er hat sich mit ja durchaus auch Radiotheorie beschäftigt. Zumindest was man so von ihm gehört hat, waren ja immer kluge Sprüche dazu. Und er wusste auch genau, wo der Hase langläuft und wo wir landen, wenn wir dem Radiokonzept der Privaten auf den Leim gehen, wie wir es ja getan haben. Dann landen wir, wie wir gelandet sind, sozusagen. Aber gut, verbinden uns ja eher positiver Erinnerungen mit ihm und mit dem, was er getan hat. Auf deiner Seite bringst du eigentlich einen Menschen auch, sag mal, ins Netz oder auch, also nicht nur seine allgemeinen Lebensdaten, sondern auch das, was er gemacht hat und das drumherum, Anekdoten und so. Mal dumm gefragt, hast du eigentlich persönlich ein Bild von ihm? Du hast ihn nie getroffen, hast dich aber sehr intensiv mit ihm beschäftigt, bis zu auch durchaus privaten Sachen, wie er vielleicht gelebt hat und wie er vielleicht mit seiner Krankheit umgegangen ist. Hast du von ihm ein Bild oder wenn du dir vorstellst, du würdest ihn treffen, was nun nicht mehr geht, aber wäre das jemand für dich, wo du sagst, ich würde ihm nicht unbedingt allzu nahe kommen wollen, er war wahrscheinlich schwierig. Oder wie siehst du das?
Ach doch, also treffen möchte ich ihn schon mal. Schon allein durch die vielen, vielen Recherchen. Das geht ja nämlich schon 9 Jahre lang. Recherchiere ich schon hin und her und habe schon einiges Interessantes rausgefunden. Auch Sachen, die wohl niemals ans Tageslicht groß getreten wären. Ohne mich, will ich mal sagen. Also das wäre schon interessant für mich. Ein interessanter Aspekt, ihn mal zu treffen. Und da hätte ich auch, glaube ich, keine Scheu davor. Mhm. Ja, auf der anderen Seite war er ja, wie gesagt, schon immer sehr vielseitig. Manche Sendungen liefen parallel auf zwei verschiedenen Sendern. Dann hat er eine 12-teilige Serie, der amerikanische Traum, produziert mit dem Untertitel Stories aus dem Land der Helden und Legenden. Die wird jetzt übrigens im Deutschlandradio gerade wieder aufgeführt. Die letzte Serie ist jetzt im Mai, Anfang Mai irgendwann läuft die letzte Serie. Und da kann ich auch nur der Barbara Rüger danken, die im Deutschlandradio sich sehr für Berit Lebs eingesetzt hat. Mit der hatte ich auch schon schriftlichen Kontakt. Ja, ansonsten hat er noch das Rias Discodrom, hat mich natürlich sehr interessiert. Das waren sechs Nächte, 1979 im August zusammen mit Siegfried Schmidt-Jos. Da haben sie alles auf den Plattenteller gepackt, was in die Disco-Jacke hineingepasst hat. Hm. Also das war dann sieben Nächte Marathon war das. Von 23 Uhr bis 4.15 Uhr könnte man also jede Nacht dann sich vollsaugen, voll Disco-Musik. Ne? Das war also ganz... Ja, ein Bücher hat er geschrieben, dass Elvis über Elvis hat ein Buch geschrieben, das dann auch zu einer Serie im Rias verwurstet wurde. Also er hat dann daraus auch eine Serie gemacht im Rias. Ja... Aber wie gesagt, rundum vielseitig und es gibt da unheimlich viel. Türkische Breakdancer hat er was geschrieben über androgyne Strömungen in der Populärkultur, habe ich mal gelesen. Also ich weiß noch, bis heute noch nicht, was das ist. Ne?
Naja, so
über
Sweet
Donald
und
Duck, über
und
Steven Spielberg, über den Cotton Club in New York. Krebs hat einfach nichts ausgelassen.
Mhm. Und das in so wenigen Jahren. Man kann es immer nur wieder betonen, durchaus erstaunlich und bemerkenswert. Seltsamerweise hat das ja der DDR-Rundfunk so, zumindest in den damaligen Zeiten, nie geschafft, wirklich Hörer so eng an sich zu binden. DD64 hatte ja eigentlich auch in 80er Jahren eher einen schlechten Ruf, einen schweren Stand. Die Leute liefen, zumindest so im Berliner Umland, was ich so kenne, eher doch in Richtung Rias und SFB und von den ollen DDR-Sendern wollte eigentlich niemand so richtig was wissen. Was haben die denn eigentlich falsch gemacht? Wahrscheinlich die falsche Musik gespielt.
Ja, ja, ja.
Vielleicht war es so einfach.
Auf jeden Fall, die Lockerheit hat gefehlt, denke ich, im DDR-Rundfunk. Also da war ein stures Muster und ein Schema und danach wurde gehandelt und da kam nichts außer der Reihe rechts und links kam da rein. Mhm. So wie man hier gehört hat, es wurde auch mal gegessen im Radio oder es wurde mal ein Scherz gemacht im Hintergrund. Das gab es im DDR-Radio meines Wissens noch nicht. Hm. Das war alles streng nach Konzept und fertig. Und dann natürlich die Musik, die dann sich dann später geöffnet hat bei DD64. Ja. Hat sich das dann mehr oder weniger gegeben, aber am Anfang wollte ich schon 90% DDR-Musik oder aus Bulgarien oder aus Polen Musik hören. Ich meine, eine Weile hat man sich das ja mal angehört, aber auf ewig waren die Leute damit nicht zufriedenzustellen.
Und auch immer die durchaus lustigen Reportagen bei DD64, wo dann irgendwo in den Kolchos hinausgegangen wurde und Reportagen über die Erntezeit oder sowas gemacht wurden oder in irgendeinem volkseigenen Betrieb, der Reifen hergestellt hat, so in der Art, das war ja auch nicht wirklich so der Bringer. Das hat junge Leute nicht wirklich angesprochen, glaube ich.
Mhm. Aber ansonsten war DD64 schon... Wegweisen würde ich fast sagen. So
ja, wie zumindest
das Fernsehen rund. Rund wurde dann auch immer besser am Ende. Und oder wie hieß das? Nee, das 1188.
1199, genau, ja. Die Postleitzahl
von
Adlershof.
1199, das war dann auch klasse. Also das war klasse gemacht, das habe ich auch oft gesehen. Ja, das war dann so DD64 und 1199, ja. Das.
Aber seltsamerweise kam es dann eigentlich auch Anfang der 90er Jahre, als dann das große Feindbild fiel, was ja nicht unbedingt musikalisch im Raum stand. Aber ich hatte immer so den Eindruck, Rias wurde ja auch dann wirklich richtig schlecht, als die Konkurrenz, die politisch motivierte Konkurrenz nicht mehr da war. Also als man nicht mehr sagen musste, wir wollen der DDR nochmal richtig eins auswischen, wir bringen die Musik, die die Jugend wirklich interessiert und die man eben auf den Ostsendern nicht so hören kann. Ne? Dann war alles so Friede, Freude, Einheitstanz und DD64 stand auch vor dem Aus, dann konnte man sagen, na gut, jetzt formatieren wir es durch. Da hatte ja auch einer große Aktien dran, ne? Der alte Ami.
Ich traue es mir nicht zu sagen. 85 war das übrigens schon im Rias. Der Rick Delay hat das fabriziert, hat also diesen Umschwung dann gemacht zum ersten deutschen Dudelsender, kann man sagen. Der erste deutsche Düdelsender ist der Rias gewesen, 85 nach der Programmreform, und es hat sich dann so bergab entwickelt alles, bis es dann 90 wahrscheinlich auf dem Höhepunkt war
und dann alles zusammengebrochen ist. Eigentlich auch traurig, ne? Ja. Genau. Aber andererseits muss man sagen, also im Vergleich zu uns hier in Sachsen gibt es ja im Großraum Berlin oder Berlin-Stadt selbst wirklich eine durchaus bemerkenswerte Rundfunklandschaft wieder. Und es gibt also gerade die öffentlich-rechtlichen RBB mit den Vorzeigeobjekten Radio 1 und Fritz, die zumindest für jüngere Leute durchaus was zu bieten haben und die wirklich richtig gut gemacht sind, zumindest eine Sendung. Da gucken wir hier wahrscheinlich sowieso relativ in die Röhre und müssen uns dann mit dem zufrieden geben, was man uns denn da vorsetzt.
Mit dem Berliner Radio können wir noch nie mithalten.
Ne? Ja, das ist klar.
Das ist schon immer so gewesen. Ja. Das wird auch weiterhin so bleiben. Ne? Ich habe Dorfmann King, die waren ja auch vom Rias, die waren dann mal eine Zeit lang, hatten die beim Berliner Radio auch eine Show gehabt, die Dorfmann King Show bei Radio Berlin, 88,8 glaube ich oder so. Und die habe ich auch gerne gehört. Habe ich ab und zu mal eine CD runtergekriegt von oben von Berlin, weil ich das hier unten noch nicht hören konnte. Jetzt habe ich das übers Digital Fernsehen, kann ich diesen Radiosender jetzt auch hören. Aber damals war es noch nicht möglich. Okay. Ja, wie gesagt, wir werden also immer hinten reinstecken müssen, was die Berliner Radios betrifft, Radiosender. Ne? Das war schon bei der Armeezeit so, da habe ich schon mit einem kleinen Taschenradio während der Woche Berliner Radios gehört.
Verbotenerweise, das hätte wahrscheinlich schwer Gefängnis gegeben.
Oh,
aber
gut,
naja, vorbei ist die Zeit und gut ist das auch. Ja. Ja, bei uns aber leider auch schon wieder, unsere Stunde ist vorbei. Ging wirklich schnell, muss ich sagen. Und übers Internet wahrscheinlich sowieso, ist ja ein schnelles Medium, da geht auch so eine Stunde natürlich schneller vorbei. Die hat dann vielleicht nicht 60 Minuten, sondern nur, weiß ich nicht. Ja, das war's eigentlich heute zum Thema.
Ich würde vielleicht noch sagen, was verschiedene Leute zum Ableben von Barry Graves gesagt haben. Also der Armin Amler hat zum Beispiel, da war damals immer im Rias für die Technikfragen verantwortlich, für Weltraumsachen und so weiter und so fort. Also er hat gesagt, der Barry hatte gerade erst mal richtig angefangen, als er starb, aufgrund seines eigenen Lebensstils. Und der Olaf Leiter hat gesagt, die Stadt hat einen weltgewandten, wunderbar exaltierten Kulturjournalisten weniger. Weiß sie, wen sie da verloren hat? Und Rick DeLisle hat zum Abschied gesagt, seine Stimme wird uns fehlen. In diesem Sinne.
In diesem Sinne. Klaus Ullmann war das, studio89.de, hier bei uns bei Radio T bei Blue Monday. Das war's. Ich